Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Achtsamkeit und Dogs, deinem Podcast für emotionale Balance im Zusammenleben mit Hunden. Hier bist du richtig, wenn dich dein Hund im Alltag vor besondere Herausforderungen stellt, wenn du dich selbst als Teil der Herausforderungen siehst und wenn du gemeinsam mit deinem Hund wachsen möchtest. Achtsamkeit und Dogs gibt dir Tools an die Hand, die dir im Alltag die Ruhe geben, gelassen auf das Verhalten deines Hundes zu reagieren. Achtsamkeit und Dogs erklärt dir auch, warum du und dein Hund euch scheinbar in einer Emotionsspirale befindet und wie ihr aus der Nummer wieder rauskommt. Außerdem findest du bei Achtsamkeit und Dogs Interviews, Buchbesprechungen und viele andere Impulse für ein achtsames Leben mit Hund. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Freude am Podcast. Deine Biggie. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Achtsamkeit und Dogs, deinem Podcast für emotionale Balance im Zusammenleben mit Hunden. Und nicht nur herzlich willkommen, sondern auch vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist und vielen Dank vor allem auch, dass du dir die Zeit für deine eigene Selbstfürsorge nimmst. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Deine Selbstfürsorge ist die Grundlage für das Wohlergehen deines Hundes. Heute geht es ein bisschen um die Basics. Die Frage, was ist Achtsamkeit eigentlich? Ich jongliere das Wort ja in jeder Episode mehrfach und deswegen möchte ich dir heute erzählen, was Achtsamkeit eigentlich ist, woher sie kommt, wie das Ganze funktioniert und vor allem, was es mit deinem Hund zu tun hat. Dazu möchte ich dir ein bisschen auch was aus meiner eigenen Geschichte erzählen und gleich mit einer kleinen Episode beginnen. Und zwar hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin, in dem sie sich darüber beklagt hat, dass sie so viele unterschiedliche Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten hätte und viel zu wenig Zeit für alles. Und dann meinte sie noch, und wenn sie dann noch eine E-Mail von mir bekommt mit Achtsamkeit und so, also ich gehe davon aus, dass sie meinen Newsletter meinte, dann könne sie nur lachen, weil dafür habe sie überhaupt keine Zeit. Ich habe gar nicht erst versucht, ihr die Frage zu beantworten oder darauf einzugehen, sondern habe einfach mitfühlend gelächelt und die Frage im Raum stehen lassen. Weil ich denke, die Frage wird sie sich irgendwann selber beantworten können. Okay, aber jetzt die Frage, was ist Achtsamkeit eigentlich? Achtsamkeit ist erstmal nichts anderes als mit der Absicht und der Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu sein und weder zu werten noch sonst irgendwie zu vergleichen. Das bedeutet einfach, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Sie sind nicht gut, sie sind nicht schlecht, sie sind einfach. Punkt. Klingt ziemlich simpel, ist es auch, wobei aber simpel nicht einfach bedeutet. Achtsamkeit ist etwas Uraltes und es existiert eigentlich in allen geistigen Traditionen dieser Welt. So wie wir sie heute verstehen, im Westen, in Europa und in den USA, entstammt sie aber dem buddhistischen Kontext. Es gab einen Mann, Jon Kabat-Zinn, der ist Mediziner und Molekularbiologe aus den USA, gilt als einer der Väter der Achtsamkeitspraxis im Westen. Der hat in den späten 70er Jahren ein 8-wöchiges Programm entwickelt, das er MBSR nannte, Mindfulness-Based Stress Reduction oder auch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und die Idee dahinter war, dass Achtsamkeit einen sehr positiven Einfluss auf ganz, ganz viele Erkrankungen, vor allem auch viele, viele Zivilisationserkrankungen, beziehungsweise zumindest auf die Symptome vieler Zivilisationserkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes etc. haben kann. Dieses Programm existiert nach wie vor und es ist sehr, sehr erfolgreich. Was es beinhaltet, sind unter anderem Visualisierungsübungen, es sind stille und geführte Meditationen und es sind Atem-, aber auch Yoga-Übungen drin. Und das Programm ist so erfolgreich, dass mittlerweile schon seit ganz vielen Jahren sämtliche gesetzlichen Krankenkassen das auch im Rahmen ihrer Präventionsprogramme tatsächlich fördern, was ich mega finde. Kabat-Zinn zufolge gibt es 7 Säulen der Achtsamkeit. Das eine ist der Anfängergeist, dann das Nichtbeurteilen, die Akzeptanz, das Loslassen, Vertrauen, Geduld und nicht anhaften. Was heißt das alles jetzt? Ich erkläre es dir. Also das Nicht-Beurteilen hatten wir ja schon, also das Nicht-Vergleichen und Nicht-Werten in gut oder schlecht. Geduld und Vertrauen sind auch mehr oder weniger selbsterklärend, wobei das nicht heißen soll, dass sie einfach zu praktizieren wären. Loslassen bezieht sich zum Beispiel auf das Loslassen von festen Vorstellungen und Erwartungshaltungen, wie die Sachen zu sein haben, die wir eben mit uns rumtragen. Und das Nicht-Greifen meint alles, was wir unbedingt haben wollen. Sei es Besitztümer oder Eigenschaften. Die Dinge müssen so sein, wie sie sind, und ich will die so haben und nicht anders. Akzeptanz ist ein Aspekt der Achtsamkeit, der häufig wenig Beachtung findet. Dabei ist er grundlegend, um in unserer Welt, die ja von Negativität förmlich zerfressen ist, bei sich und in Balance bleiben zu können. Akzeptanz bedeutet einfach, mit den Dingen sein zu können, ohne sie verändern zu wollen. Wobei das nicht heißt, dass ich sage, die Dinge sind gut, so wie sie sind. Aber zunächst einmal mit den Dingen so sein zu können, wie sie sind, ohne ständig diesen Impuls zu haben, oh, da muss ich muss was tun, da muss ich jetzt was dran verändern. Bleibt noch der Anfängergeist. Und der ist, wie ich finde, der allerinteressanteste Aspekt und zugegebenermaßen auch einer der schwierigsten, aber ich finde ihn echt spannend. Also eine Anfängerin oder ein Anfänger in irgendeinem Bereich weiß ja in der Regel wenig bis gar nichts und kann noch ganz viel lernen. Um aber lernen zu können, braucht sie einen offenen Geist. Je mehr sie lernt, desto sicherer wird sie und desto weniger offen wird sie aber auch für andere Sichtweisen und anderen Input, denn sie kann ja sagen, oh, ich weiß ja jetzt Bescheid. Wenn wir aber die Welt fortlaufend mit den Augen eines Kindes oder eben einer Anfängerin betrachten, dann ist alles stets neu und alles ist veränderlich. Daraus entsteht Neugier, Offenheit und die Fähigkeit, outside the box zu denken. Das heißt, ich behalte einfach einen ganz offenen Geist und bin in der Lage, Dinge von den unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten. Und das finde ich persönlich was ganz Wunderbares. Achtsamkeit in all diesen Aspekten, die ich jetzt gerade erklärt habe, ist kein To-Do, das erledigt werden muss und dann vergessen werden kann. Achtsamkeit ist mehr eine Haltung dem Leben gegenüber, die irgendwie alles unterfüttert und alles durchdringt. Ob es dabei um Gedanken, Gefühle oder Gespräche geht oder um Dinge wie den Abwasch, die Arbeit und den Alltag. Wir alle sind nur wirklich ganz selten präsent im Hier und Jetzt bei dem, was wir gerade tun. Meistens sind unsere Gedanken entweder schon bei den nächsten Aufgaben oder wir hängen gedanklich in der Vergangenheit fest. Manchmal scheint es fast so, als ob uns diese schnöde Gegenwart irgendwie verunsichert. Denn kaum wird aus dieser ungewissen Zukunft, die so gerade noch Zukunft war, eine handfeste, gegenwärtige Realität, verlieren die meisten von uns das Interesse und flüchten uns wieder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Aber was ist denn so beunruhigend an der Gegenwart, dass wir sie scheinbar meiden wie der Teufel das Weihwasser? Ich denke, das hat was mit Ertragen zu tun. Mit den Dingen zu sein, so wie sie sind, ohne sie zu verändern oder sie zu interpretieren, fällt den allermeisten Menschen, und da zähle ich mich dazu, irrsinnig schwer. Wir wollen handeln, wir wollen unser Leben aktiv gestalten und Einfluss nehmen. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Sinnvoll wird unser Handeln aber erst aus Klarheit und aus der Ruhe heraus. Und aktuelle Fragen, Fragestellungen, Probleme der Gegenwart, einzig aus den Erfahrungen der Vergangenheit oder noch schlimmer, aus den Befürchtungen gegenüber der Zukunft heraus beantworten zu wollen, resultiert, wenn wir Glück haben, in unreflektierten Gewohnheiten oder im schlimmsten Fall oder in einem schlimmeren Fall in blindem Aktionismus. Eines meiner derzeitigen Lieblingszitate von meiner großen Inspiration Brené Brown lautet: "Today I'm going to believe that showing up is enough. Es ist genug zu sein. Punkt. Wir müssen nicht erst noch dies, das und jenes erledigen und leisten, um einfach sein zu dürfen. Unser Wert entsteht nicht erst aus dem, was wir tun. Unser Wert ist bereits da, wenn wir unseren ersten Atemzug tun. Und der geht uns niemals verloren, egal was wir tun oder eben nicht tun. Bei dieser Erkenntnis empfinde ich regelmäßig großes Mitgefühl mit der Biggie, die jahrzehntelang bis weit über die Grenze der Erschöpfung hinaus gerockert hat, um sich selbst Wert zuzusprechen, und auch mit der, die das zum Teil heute noch tut. Wie geht's dir damit? Kennst du das Gefühl? Die stille Meditation ist eine formale Achtsamkeitspraxis. Wir sitzen still mit dem, was da ist. Gedanken, Gefühle, Impulse dürfen kommen und dann dürfen wir sie auch wieder gehen lassen. Meditation bedeutet nicht, nicht zu denken und es bedeutet nicht, keine Gefühle oder Impulse zu haben. Es bedeutet nur, sie wahrzunehmen, sie nicht festzuhalten und sie einfach wieder gehen zu lassen. Und dadurch entsteht plötzlich ganz viel Raum in uns. Und mit diesem Raum können wir dann unsere Lebensumstände und uns selbst aus neuen Perspektiven betrachten. Ich empfinde das als unglaublich befreiend. Probier es einfach mal aus. Achtsamkeit ist ein Weg, der erst beim Gehen entsteht. Der lässt sich weder beschleunigen noch übers Knie brechen. Das Wunderbare daran ist aber, dass er schnell selbst belohnend wird. Wenn du dich erst einmal an die Regelmäßigkeit gewöhnt hast, an die Regelmäßigkeit deiner Achtsamkeitsübungen, dann wird sie dir schnell fehlen, wenn du deine Praxis mal vergisst oder es Tage gibt, an denen du tatsächlich keine Zeit hast. Du wirst merken, dass dir was fehlt. Und das ist das Schöne daran. Und spätestens bei dem Stichwort selbstbelohnend wirst du dich vermutlich fragen, was das Ganze mit deinem Hund zu tun hat. Du kennst den Begriff selbstbelohnendes Verhalten, wie zum Beispiel das Jagdverhalten bei Hunden. Deswegen das Stichwort. Dazu möchte ich dir nochmal kurz von Charlie erzählen, den ich an der einen oder anderen Stelle ja schon mal erwähnt habe. Charlie lebt seit ziemlich genau 10 Jahren bei mir. Er kam mit circa 9 Monaten zu mir nach ziemlich dramatischen Tierschutzgeschichte, die ich hier gar nicht erzählen muss, und nach einer Odyssee durch mehrere Hände. Also ich war und bin nach wie vor sein 4. Zuhause und sein letztes seit 10 Jahren. Entsprechend durch war der, als der zu mir kam. Er war nervös, reizoffen, bekam aber so ein bisschen Sicherheit über Nana, meine damals 7-jährige Schäferhündin. Die hat ihm einfach einen Rahmen und Sicherheit gegeben. Und wenn du das Schnaufen im Hintergrund gehört hast, gerade, das war Charlie. Nana starb dann 2013 sehr, sehr plötzlich an einem Lymphom. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt. Zwischen der Diagnose und ihrem Tod lagen ganz genau 10 Tage. Und das kam sowohl für Charlie als auch für mich. Wir waren unglaublich schockiert und haben das sehr, sehr lange nicht wirklich richtig verarbeitet. Und in der Folge entwickelte Charlie dann Verhaltensweisen, die mich vor immer größere und größere Herausforderungen gestellt haben. Er war plötzlich nur noch bedingt stubenrein, fraß Vorhänge und Teppiche an, entwickelte eine sehr deutliche Abneigung gegenüber anderen Hunden, insbesondere wenn er angeleint war. Er zerbiss Türen und Fenster, wenn ich ihn allein zu Hause ließ. Und seine Nervosität hat sich bis nach wohin gesteigert. Er kam überhaupt nicht mehr runter. An der Stelle habe ich getan, was wohl die meisten Hundehalterinnen tun würden. Ich las ein Hundebuch nach dem anderen. Ich ging in Hundeschulen. Ich fragte Freundinnen, die Hunde hatten und auch schon länger Hunde hatten. Und ich probierte aus und aus und wieder aus. Diese Suche im Außen gipfelte dann schließlich in der Ausbildung zur Hundetrainerin. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass ich die Ausbildung zur Hundetrainerin gar nicht gemacht habe, um in dem Job zu arbeiten, sondern einzig und allein, um Charlie helfen zu können. Weil ich dachte, irgendwo in dem Berg von Hundewissen muss doch der Schlüssel zum Wohlergehen meines Hundes verborgen liegen. Ja, das dachte ich jedenfalls. Dass ich den Schlüssel zu unserem Problem aber eigentlich schon in den Händen hielt, wurde mir erst nach Ende der Ausbildung klar. Und zwar an einem Punkt, als ich einer erfahrenen Kollegin davon erzählte, was ich mit Charlie denn so alles machen würde und dass wir aber irgendwie nicht weiterkämen. Sie hat mich tatsächlich mitfühlend angesehen und sowas gesagt wie, naja, es ist ja auch kein Wunder bei dem Stress, unter den du ihn setzt. Das war so der erste Haken in meinem Kopf, dass ich dachte so, okay. Es hat noch eine ganze Weile gebraucht und den Input weiterer Kolleginnen, aber irgendwann ist der Groschen dann doch gefallen. Und irgendwann, so komisch das jetzt in der Retrospektive auch klingt, aber es hat echt lang gedauert bei mir, die Erkenntnis zu erlangen, dass wenn Achtsamkeit mir hilft, pfleglicher mit mir selber umzugehen, dass es dann vielleicht auch möglich sein sollte, den Umgang mit meinem Hund nach diesen Werten auszurichten. Was so offensichtlich erscheint heute, wenn ich dir das erzähle, war für mich ein Riesenwendepunkt. Das war der Moment, in dem ich endlich verstanden habe, dass ein positiver Umgang mit meinem Hund viel mehr ist als nur positive Verstärkung im Training. Was habe ich gemacht? Was habe ich mehr oder weniger unmittelbar umgesetzt? Ich begann damit, Situationen mehr aus Charlies Warte her zu betrachten. Ich habe angefangen, mich zu fragen, welches seiner Bedürfnisse sein aus meiner Sicht problematisches Verhalten denn erfüllte. Ich habe mich gefragt, was ist ihm überhaupt wichtig? Will der Hund überhaupt Signale kennen? Will der überhaupt Dummies apportieren? Will der überhaupt Nasenarbeit machen? Will der überhaupt andere Hunde treffen? Was sind seine Hobbys? Was macht ihm Spaß? Außerdem habe ich mich gefragt, welche meiner eigenen Verhaltensweisen Charlie möglicherweise Stress verursachten und was meine eigenen herausfordernden Gefühle, mit denen ich ja immer wieder auch zu kämpfen hatte, eventuell mit seinem Verhalten zu tun haben könnten. Im Außen begannen wir dann zum Beispiel auch mit Pendelspaziergängen, anstatt Runden zu gehen. Ich schaltete unterwegs mein Handy in den Flugmodus, baute Spiel- und Entspannungspausen, Inseln ein, wo er was suchen oder knabbern konnte und ich zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung gemacht habe, eine Atemübung, ein Bodyscan oder sowas ähnliches. Nach schwierigen Situationen wie zum Beispiel Hundebegegnungen legten wir bewusst Pausen ein, wo ich dann zum Beispiel mit Charlie eine beruhigende Körperübung, also eine Körperwahrnehmungsübung für ihn gemacht habe und dann selber nochmal ganz bewusst ein paar Atemzüge nahm oder auch den bereits erwähnten Bodyscan, kurz Bodyscan, gemacht habe, den ich dir ja auch schon vorgestellt habe. Außerdem bemühte ich mich mehr darum, uns einen tatsächlichen Tagesrhythmus zu schaffen, der uns beiden gut tat. Ruhe, Rhythmus, Rituale wurde mein Mantra im Umgang mit meinem Hund. Übrigens stammt dieses Ruhe, Rhythmus, Rituale nicht von mir, sondern von einem anderen Hundetrainer, den ich mal in einem Podcast gehört habe, an dessen Name ich mich aber nicht mehr erinnere. Also wenn eine von euch weiß, von wem dieses Ruhe-Rhythmus-Rituale stammt und ich weiß, dass es ein Hundetrainer und keine Trainerin war, dann sag mir bitte Bescheid. Weil das hat sich bei mir unglaublich tief eingegraben und ich benutze diesen Begriff auch heute noch in meinen Trainings mit meinen Klientinnen. Charlies Verhalten fordert mich auch heute noch auf, mein Leben und meine Prioritäten fortlaufend zu überdenken. Was ist mir wirklich wichtig? Was und wen will ich in meinem Leben haben? Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Und welche sind wichtig? Und wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel Charlies und meine Bedürfnisse sich irgendwo widersprechen? Und Charlie ist und bleibt ein Gradmesser dafür, was gerade in meinem Leben passiert. Unser Weg, unser gemeinsamer Weg geht weiter. Und unser gemeinsamer Lernprozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Achtsamkeit.org aber ist das vorläufige Ergebnis dieses langjährigen Lernprozesses. Aber es ist natürlich auch ein Work in Progress. Zugrunde liegt dem ein neues Verständnis vom Leben mit Hund. Wenn wir gut mit unseren Hunden leben wollen, dann müssen wir mit ihnen sein. Wir müssen sie tatsächlich wahrnehmen. Wir müssen sie sehen, ihnen zuhören, mit ihnen fühlen, sie spüren, sie riechen, sie wertfrei betrachten und aufhören, sie beständig nach menschlichen Kriterien zu beurteilen. Ein Leben mit Hund hat weder Ziel noch Funktion. Hunde leben in der Gegenwart. Dort sollten wir sie abholen und dort sollten wir sie begleiten. Wenn wir mit unseren Hunden neue Wege beschreiten wollen, dann können wir nicht an ihrer möglicherweise problematischen Vergangenheit festhalten oder auf eine wie auch immer geartete großartige Zukunft hoffen. Das hält uns nur in festgefahrenen Mustern gefangen. Das achtsame Leben mit Hund löst uns von den Schablonen im Kopf und öffnet uns die Augen für bislang nicht wahrgenommene Details und Möglichkeiten. Für dich und für deinen Hund. Achtsamkeit im Leben mit Hund ist immer auch Persönlichkeitswachstum und Heilung unserer eigenen inneren Wunden. Und dabei möchte ich dich und deinen Hund unterstützen. Ein erster Einstieg für dich wäre zum Beispiel achtsamkeit.org am Abend, mein kostenloses Online-Gruppencoaching auf Zoom, jede Woche am Donnerstagabend um 20 Uhr, in dem ich dich durch speziell für Hundehalterinnen konzipierte Achtsamkeitsübungen führe. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes. Außerdem streame ich die Übungen auch live in die Wege zur Gelassenheit-Community auf Facebook, in der du herzlich willkommen bist. Für weiteren Input abonniere gerne diesen Podcast und sieh dich auf meiner Website unter www.achtsamkeit.org um. Dort findest du auch meinen Puppy Mind Blog. Sorge gut für dich und für deinen Hund. Bis bald. Deine Biggie.